Hallo Sina.
Hallo Jacqueline.
Hallo Balu. Sitz. Sitz. Sitz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline. Und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, unseren eigenen Podcast zu starten. Und hier sind wir.
Genau. Und wir nehmen euch mit auf einen Trip um die Welt im True-Crime-Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung, weil wir wollen euch nicht spoilern. Aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor. Heute ist der Buchstabe D dran und ein Zufallsgenerator hat das Land Dänemark ausgespuckt. Shaki, du hast Fakten.
I'm ready.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Also gleich vorweg, es sind heute keine Fakten. Also es sind gut, dass dieses Genre Shakis Fakten heißt, aber egal.
Ja.
Es ist Auslegungssache.
Okay, cool.
Okay. Ich fange jetzt anders an. Ich habe eine Frage an dich. Was denkst du, wo gibt es die meisten Moore auf der Welt? Ich meine, du hast jetzt recherchiert.
Da der Fall heute über Dänemark geht, würde ich sagen, Dänemark.
Nein, falsch. Ich habe mir so gewünscht, dass ich dich da habe. Es ist, ich dachte mir das auch, weil ich natürlich dann auch recherchiert habe über Fakten und so weiter. Und da irgendwie alles um Morde ging, gefühlt. Nein, es ist Russland. 20% der Fläche von Russland bestehen nur aus Mooren. Und um dir das irgendwie besser veranschaulichen zu können, das sind 477 Millionen Fußballfelder. Ich meine, ich kann mir darunter auch irgendwie nicht mehr vorstellen, aber
viele.
Es ist wahnsinnig viele Fußballfelder. Genau. Also 20% der Fläche von Russland, im Gegensatz sind nur 3% der Fläche von Dänemark mit Mooren bedeckt. Danke. Und jetzt zu meinen Fakten, die keine Fakten sind. Es sind eigentlich kleine Fälle. Und zwar habe ich da mich ein bisschen drin verloren. Und habe dir zwei Sachen mitgebracht. Und nämlich einmal den Tollundmann. Der wurde 1950 in einem Moor in Jütland entdeckt und ist ca. 2400 Jahre alt.
Oh, wow.
Genau. Der Mann wurde vermutlich Opfer einer zeremoniellen Tötung. Er wurde komplett nackt, nur mit einer Wollmütze bekleidet und mit einer Lederschlinge um den Hals gefunden.
Eine Wollmütze?
Eine Wollmütze.
So das ganze Ritual ist, er ist nackt, hat aber Mütze auf.
Genau.
Okay.
Und eine Lederschlinge um den Hals. Mhm. Also es wird vermutet, dass er mit dieser Schlinge erhängt wurde. Und dann mein zweiter Fallfakt. Die Huldremose-Frau, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich nicht, wurde ebenfalls in Jütland im Jahr 1879 entdeckt und ist ca. 4400 Jahre alt. Sie wurde zusammen mit ihrem Mann und ihrem Kind in eine Opfergrube gelegt. Außerdem war ihr rechter Arm in einer ungewöhnlichen Position, also stark gebeugt und fixiert, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise absichtlich in dieser Weise platziert wurde, was wiederum auf einen rituellen Akt hinweist. Ihr Körper ist außerdem noch Ihr Körper ist außergewöhnlich gut erhalten. Haut und Haare sind noch sichtbar, sogar die Kleidung ist erhalten geblieben.
Was hat sie für Haarfarbe?
Weiß ich nicht. Aber sie hatte anscheinend einen karierten Rock an, wo sich aber auf Reddit die Geister scheiden, ob es in der damaligen Zeit, also vor 4400 Jahren, schon karierte Kleidung gegeben hat. Also
ja, vielleicht war sie einfach eine Trendsetterin. Kommen wir zu unserem Fall. Liebe Shaki, dieser Fall ist ganz speziell nur für dich.
Warum?
Es hat einige
sterben da so viele Blondinen? Also ich bin ja eigentlich gar nicht mehr blond.
Du warst mal blond.
Ich vergesse immer, dass ich nicht mehr blond bin.
Du hast uns verraten. Nein, es gab in Dänemark einige zur Auswahl, einige Fälle, aber der hier musste es werden. Es gibt Menschen, die wir in unserem Alltag treffen, denen wir bedingungslos vertrauen, wo wir uns verletzlich zeigen und deren Motive wir nicht mal hinterfragen. Und das, obwohl sie komplette Fremde sind.
Und dann gibt's dich.
Grad, der Podcast hat beendet. Es geht nicht um mich. Dänemark. Fall der, was dich betrifft. Und diese fremden Menschen, denen wir vertrauen, sind beispielsweise Taxifahrer, Pilotinnen oder auch Krankenpfleger.
Oh nein. Ich befürchte schon, auf was das hinausläuft.
Jackie, magst du ganz kurz erklären, was das mit dir zu tun hat?
Ich bin auch Krankenpflegerin.
Legen wir los. Pernille Kurzmann beendet ihre Ausbildung zur Krankenpflegerin und bekommt einen Job im Nykoping Falster Hospital. In der Notaufnahme. Und wie das halt so oft ist, wenn man wo Neues und frisch zu arbeiten beginnt, man sucht sich einen Mentor oder eine Mentorin. Und für Pernille ist ganz klar, wer dieser Mensch für sie sein soll. Die Krankenpflegerin Christina Eistrup Hansen. Christina wird am 13. August 1984 in Dänemark geboren. Über ihre Kindheit und ihre Familie weiß man nicht besonders viel. Das hält sie später der Presse gegenüber ziemlich unter Verschluss. Was man aber herausgefunden hat mit der Zeit, der Vater von Christina arbeitet in einem Unternehmen, die Mutter ist Hausfrau, die Familie ist obere Mittelschicht, also denen geht's relativ gut, und dass sie in ihrer Kindheit halt viel Zeit mit ihren Cousinen und Cousins verbringt. Von Geschwistern ist jetzt mal keine Rede. So, das wissen wir vom Background von der Christina.
Mhm.
Bevor sie ihre Ausbildung als Krankenpflegerin beginnt, arbeitet sie in Supermärkten und später als ungelernte Hilfskraft in Pflegeheimen. 2004 drückt sie dann nochmals die Schulbank und wird 2009 zugelassene Krankenpflegerin. Sie beginnt ihre Karriere im Nykoping Falster Hospital, ebenfalls in der Notaufnahme. Und unter Kolleginnen und Kollegen ist Christina wahnsinnig beliebt. Sie gilt als exzellente Mitarbeiterin, fürsorglich und mitfühlend mit dem Patienten, charmant, charismatisch und witzig. Sie nimmt Dinge in die Hand und sie bekommt den Spitznamen The Nurse Nightingale. Außerdem, und das kommt Pernille ganz gelegen, ist sie eine hervorragende Lehrerin. Deshalb hängt sie sich an Christina und die beiden werden ganz schnell enge Freunde. Und während Pernille versucht, alles von Christina zu lernen und zu beobachten, wie sie die Dinge angeht, fallen Pernille einige etwas eigenartige Dinge auf. Zum Beispiel, dass Christina wahnsinnig gerne im Mittelpunkt steht. Oder, dass es beinahe so wirkt, als würde Christina dramatische Szenen regelrecht inszenieren. Ihr fällt auch auf, dass Christina im Gegensatz zu jedem anderen wahnsinnig gerne die Nachtschicht übernimmt. Und ich weiß, das schon bei dir so, von deinem Alltag, das ist nicht etwas, was so typisch ist, oder?
Naja, ich mache ja auch hauptsächlich nur Nachtschicht.
Ja, aber bei dir hat es andere Gründe. So, ich weiß ja, was so dein Alltag ist und warum du die Nachtschichten übernimmst. Du hast einen Grund, warum du Nachtschichten übernehmen willst. So.
Ich denke schon, dass das, entweder man mag es halt oder man mag es nicht. Also ich habe schon im Krankenhaus auch Kolleginnen gehabt, die halt gern Nachtdienste gemacht haben und vorwiegend dann Nachtdienste. Mhm. Aber da gab es dann keine
Vorfälle. Ja, wie du schon richtig vermutest, denn in diesen Nachtschichten geschehen Dinge, die Pernille nicht ganz so geheuer vorkommen. Denn diese Nachtschichten, die unter Kollegen mittlerweile auch die Christina-Hansen-Schichten genannt werden, gibt es überdurchschnittlich viele medizinische Notfälle und überdurchschnittlich viele Patienten sterben. Und immer ist Christina die Erste, die zur Hilfe eilt.
Eklar.
Doch das ist auch nicht, das ist nur ein kleiner Teil von dem, was Pernil auffällt. Denn Christina scheint nicht bestürzt zu sein, wenn Patienten nicht überleben. Eher im Gegenteil. Sie scheint in Notfallsituationen aufzuleben und sie regelrecht zu genießen. So berichtet Pernil von dieser sehr, sehr schrägen Situation, wo ein älterer Herr einen Herzstillstand erleidet. Wie zuvor auch ist Christina die Erste, um zu Hilfe zu eilen. Gleich hinter ihr folgt Pernil. Und du kannst mir jetzt gerne sagen, ob das, was jetzt folgt, normale Praktik ist. Christina klettert auf das Bett und auf den Körper des Mannes und beginnt die Herzrhythmusmassage. Und dabei macht sie Bewegungen mit ihrer Hüfte, als hätte sie Sex mit ihm.
Okay.
Macht ihr das auch so?
Nein. Also das aufs Bett klettern, okay. Ich meine, in einer Notfallsituation, damit man da halt gut hinkommt, verstehe ich noch. Aber diese Bewegungen mit der Hüfte ist schon
sehr seltsam. Ja, sie sitzt sich wirklich offensichtlich auf, also mit gespreizten Beinen auf seine Lenden in dem Fall und beginnt so die Herzrhythmusmassage.
Sie macht es halt mit vollem Körpereinsatz.
Der Mann kann sogar gerettet werden.
Okay.
Und danach hat Christina einen Gesichtsausdruck von sexueller Befriedigung. Okay, also ihr macht das normalerweise so nicht.
Ich habe jetzt bis jetzt Gott sei Dank nicht viele Menschen reanimieren müssen, aber in den paar Fällen habe ich es nicht so gemacht.
Okay, gut. Gut zu wissen. Pernil fängt an, ernsthaften Verdacht zu schöpfen. Vielleicht sind diese Notfälle nicht ganz so zufällig, als sie scheinen. Sie versucht mit anderen Kolleginnen und Kollegen und sogar Vorgesetzten darüber zu sprechen. Doch zuerst will ihr niemand so recht glauben. Was auch irgendwo verständlich ist. Man übersieht gern mal Red Flags. Und in diesem Fall ist es wirklich, du willst ja nicht wahrhaben, dass deine Kollegin oder deine Mitarbeiterin absichtlich irgendwie Notfälle herbeiführt. Doch Pernil hat jetzt etwas losgetreten. Immer mehr das Krankenhauspersonal sieht, dass mit diesen Christina-Hansen-Nachtschichten etwas nicht ganz so stimmt. So auch einige Doktoren, wie beispielsweise Dr. Nils Lunden, der schlussendlich tatkräftig hinter Pernil steht und ihr hilft, Beweise zu sammeln. Aber Christina scheint es gar nicht so zu merken, dass immer mehr Menschen ihr Verhalten und die Notfälle, die in ihrer Gegenwart auftreten, als schräg befinden. So schickt sie beispielsweise 2014 eine SMS an eine Kollegin mit der in Anführungszeichen witzigen Nachricht: Ich habe gerade jemanden umgebracht.
Das schickt sie dann einfach so, als sie es lustig findet.
Ja.
Mhm.
Mittlerweile sieht so ziemlich jeder, dass da etwas nicht stimmen kann und die Polizei wird involviert. Besonders beunruhigend ist, dass sie in einer ihrer letzten Nachtschichten am 28. Februar 2015 eine Vorhersage macht. 3 Patienten würden bis 23 Uhr sterben. Und ihre Prognose trat bis auf eine halbe Stunde genau ein.
Aber wie dumm auch. Also wie verdächtig willst du dich machen?
Es wird noch dümmer.
Wurden diese Patienten danach nicht untersucht und die Todesursache festgestellt?
Bei diesen Patienten dann schon. Mhm. Da war ja schon
der Verdacht.
Da war schon der Verdacht, dass da was nicht stimmen kann. Bei den vorherigen Patienten aber, da gab es keinen Verdacht. Wieso hätte man das tun sollen?
Mhm. Ja.
Und dann waren es halt Sachen wie Herzstillstände.
Ja.
Ja, gut.
Okay.
Ältere Patienten kann passieren, so in dem Sinn.
Mhm.
In der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 2015 war dann der Wendepunkt. In nur wenigen Stunden starben 4 Patienten auf ihrer Station. Und noch vor ihrer Verhaftung teilt Christina Eistrup-Hansen die Ereignisse auf Facebook mit und schrieb, dass diese Nacht als Filmstoff dienen könnte. Also, ja. Was soll man da noch sagen? Eine der Kolleginnen findet das so unpassend, dass sie Christine Supporters Freundin auf Facebook entfernt.
Ja, das ist schon mehr als unpassend.
Ja.
Entschuldigung.
Ich hätte es gescreenshottet und sofort share to Police Department.
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man dann wirklich selber in so einer Situation ist, ist das ist dann immer schon nochmal was anderes. Weil man denkt sich dann so, ja, ich hätte da ganz anders reagiert. Aber würdest du dann wirklich anders reagieren?
Also,
ich weiß nicht. Ich glaube, man schaut sich das dann schon noch lange an, bevor man dann wirklich zum Beispiel zur Polizei geht.
Bei den Ermittlungen kommt dann raus, dass die verstorbenen Patienten ungewöhnlich hohe Mengen an Morphin und Diazepam im Blut haben. Medikamente, die ihnen nicht mal verordnet worden waren. Am Nachmittag des 1. März 2015, also jetzt geht's relativ schnell, wird Christine Eistrup-Hansen verhaftet und des Mordes angeklagt. Also während der Ermittlungen stellt sich heraus, dass bereits 2012 Verdacht und Zweifel an ihrer Arbeit aufkommen. Nach dem verdächtigen Tod eines Patienten war sie bereits von der Polizei befragt worden, doch damals führten die Ermittlungen zu keiner Anklage. Erst nach ihrer dramatischen Nachtschicht 2015 wurden alle Verdachtsmomente zu einer belastenden Anklage. Ein psychiatrisches Gutachten diagnostizierte bei ihr eine histrionische Persönlichkeitsstörung. Das ist eine Störung, die durch ein übersteigertes Verlangen nach Aufmerksamkeit, Manipulation und Oberflächlichkeit gekennzeichnet ist. Im Juni 2016 wird sie wegen dreifachen Mordes und eines Mordversuches zu lebenslanger Haft verurteilt. Doch ihr Urteil wurde im Mai 2017 revidiert. Der Ostre Landsrat, also der Landesrat, reduziert die Anklage auf 4 versuchte Totschläge, da ja nicht zweifelsfrei bewiesen werden kann, dass die Medikamentengabe direkt zum Tod geführt haben.
Okay.
Deshalb wird ihre Strafe auf 12 Jahre Gefängnis reduziert.
Ich will ja gar nicht wissen, was da zwischen 2012 und 2015 alles abgelaufen ist, was mir nicht mehr nachweisen kann.
Sie hat 2009 angefangen.
Oder 2009, also, aber 2012 war ja der erste Verdachtsmoment, wo sie befragt wurde.
Das heißt, da war davor schon, gab es Fälle, wo...
Also 6 Jahre hatte da ihr Unwesen getrieben.
Ja. Also, und ich finde es halt brutal, weil es ist, ja, natürlich kann es nicht einwandfrei bewiesen werden, dass so funktioniert dann das System nicht. Es muss bewiesen werden können, dass sie schuld ist am Tod.
Klar.
Aber von lebenslang auf 12 Jahre. Also sie kommt 2028 raus. Das sind 3 Jahre. Während des Prozesses sagt die Staatsanwaltschaft, dass Hansen sich selbst in einem bizarren Schauspiel inszenierte, in dem ihre Patienten lediglich Statisten waren. Sie erzeugte kritische Situationen, um dann als Retterin auftreten zu können. Über 70 Zeugen sagen bei dem Prozess aus. Die offiziellen Opfer von Christine Eistrup-Hansen waren Viggo Holm-Petersen, Anneliese Poulsen und Arne Herskov. Das Opfer, das überlebte, Maggie Margaret Rasmussen. Und es besteht halt der Verdacht, dass es da viel, viel mehr gab. Während den Ermittlungen kommt ein weiteres beunruhigendes Detail auf. Und zwar, dass sie auch ihre eigene Tochter starke Schmerzmittel verabreicht hat und starke Schlafmittel verabreicht hatte, um sie ruhig zu stellen.
Wie ruhig zum Stellen? Weil, wie alt war die Tochter?
7, 8, 9, sowas in den Dreh. Irgendwo habe ich es gelesen, wie alt das die Tochter ist.
Okay. Und die war ja dann einfach... lästig oder?
Man vermutet hier das Münchhausen-Syndrom bei Proxy.
Stellvertreter-Syndrom, oder?
Ja, das Stellvertreter-Syndrom.
Dass sie die Tochter krank machen wollte, um dann Aufmerksamkeit zu bekommen.
Also der Ehemann von ihr hat dann ausgesagt, oder der Ex-Mann, ich weiß nicht, ob die noch verheiratet sind.
Wahrscheinlich
nicht. Dass sie dann die Tochter quasi immer ins Krankenhaus gebracht hat und gesagt hat, da stimmt was nicht und ihr geht's nicht gut und so weiter. Obwohl mit dem Mädchen ja gar nichts falsch war und sie ja gesund war. Aber sie hat halt so viele Schlafmittel verabreicht bekommen.
Und das konnte man so lange Zeit nicht feststellen. Das arme Kind.
Der Fall Christina Eistrup Hansen hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das dänische Gesundheitswesen. Die Diskussion über Patientensicherheit wurde lauter und die Überwachung medizinischen Personals wurde verschärft. Im Jahr 2023 wurde ihre Geschichte in der Netflix-Serie The Nurse verfilmt.
Ah, okay, dann kenne ich den Fall. Ja. Also ich war mir nicht sicher, ob das jetzt genau dieser war, aber diese Doku habe ich gesehen, ja? Oder die Serie ist
Serie, genau.
Ja, die habe ich gesehen.
Und die basiert auf dem Buch des dänischen Journalisten Christian Kofixen. Der Fall sorgt weltweit für Schlagzeilen und wird als erschreckendes Beispiel für Engel des Todes in der Medizin diskutiert. Doch Christina Hansen ist nicht unbedingt ein Einzelfall.
Hm.
Denn immer wieder gibt es Fälle von Pflegekräften, die Patienten in gefährliche Situationen bringen, um später als Helden darzustellen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Beispiele rausgesucht. Aus Deutschland, da gibt es Nils Högl. Der war von Zeitraum 2000 bis 2005
tätig,
ja, sagen wir so. Es gibt mindestens 85 Opfer. Die Zahlen gehen aber hoch, also Schätzungen bis über 200. Hm. Die Methode von Högl, er injizierte Patienten mit Medikamenten, die Herzstillstand auslösten, um sie dann wiederbeleben zu können. Er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe im Jahr 2019 erhalten.
Erst so spät?
Mhm.
So richtig.
Ja, aber ich denke mir, bei 85 möglichen Opfern, da brauchst du ein
bisschen Zeit.
Viel Beweise, ja.
Ja, ach, so krank.
Dann gibt es Charles Cullen in den USA. Der war tätig im Zeitraum von 1988 bis 2003. Er hat in mehreren Krankenhäusern in New Jersey und Pennsylvania gearbeitet. Die niedrigste Zahl, was man bei ihm schätzt, sind 40.
Mhm.
Die höchste 400.
Und damals war es wahrscheinlich auch noch einfacher, das zu vertuschen. Ja.
Seine Methode war eine Überdosierung von Medikamenten wie Insulin oder Digoxin.
Mhm.
Er hat mehrere lebenslange Freiheitsstrafen bekommen. Dann gibt es Beverly Allitt in Großbritannien. Sie war tätig 1991.
Das war die mit den Babys, oder?
Ja.
Wow.
Im Lincolnshire, England. Sie hat 4 Kinder getötet und 9 schwer verletzt. Und ihre Methode war es, eine Injektion mit Insulin und Luft zu verabreichen. Sie hat 13 Mal lebenslang erhalten und wurde in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht. Dann haben wir noch 2 Fälle aus den USA. Einmal Kristen Gilbert. Hatte den Zeitraum 1995 bis 1996 und war tätig im Veterans Affairs Medical Center Massachusetts. Er hat mindestens 4 Leute ermordet. Seine Methode war die Überdosierung von Epinephrin, das zu einem Herzstillstand führt. Er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung erhalten.
Mhm.
Und Janine Jones, der war in den 1980ern tätig in Texas. Er wurde für ein Opfer angeklagt, aber es gibt einen Verdacht auf viele weitere. Seine Methode war Injektion mit Heparin oder Succinylcholin, ja.
Oh. Keine Ahnung.
Er hat eine lebenslange Freiheitsstrafe erhalten.
Mhm.
Und wenn ich das Ganze so recherchiert habe, hat sich mir die Frage gestellt, was ist da so der psychologische Hintergrund?
Mhm.
Und es gibt jetzt mehrere psychologische Verhaltensstörungen, die was so ein Verhalten hervorrufen können. Da gibt es einmal das Hero-Syndrom. Also Menschen mit diesem Syndrom setzen absichtlich eine gefährliche Situation in Gang, um sich dann als Retter oder Held zu inszenieren. Die Motivation liegt oft in einem übersteigerten Bedürfnis nach Anerkennung, Bewunderung und Machtgefühl. Sie wollen als außergewöhnlich fähige Pflegekräfte oder Ärzte wahrgenommen werden. Es kann sich um eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder ein geringes Selbstwertgefühl handeln, das durch dramatische Rettungsszenarien kompensiert wird.
Aber dass man so weit geht, einen Menschen zu töten oder versuchen zu töten, weil man nimmt ja in Kauf, dass wenn man ihm diese Medikamente verabreicht, das zum Tode führt. Das nimmt man in Kauf.
Ist aber so in dem Sinn ein Kollateralschaden. Weil es besteht ja die Möglichkeit.
Und dass man als Held dasteht, wenn man den gerettet hat. Aber Ich kann das nicht verstehen.
Irre. Also
Narzissmus und geringer Selbstwert hin oder her, aber das ist für mich schon nochmal
ein anderes Level,
ja.
Dann, wie schon erwähnt, das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das ist, wie gesagt, eine spezielle Form des Münchhausen-Syndroms, bei der eine Person bewusst anderen Schaden zufügt, also nicht sich selbst, sondern anderen, um Aufmerksamkeit und Mitgefühl zu erlangen. Typischerweise betrifft das Eltern, die ihre Kinder krank machen, aber es gibt auch Fälle im medizinischen Bereich, bei denen Pflegekräfte ihre Patienten absichtlich in Gefahr bringen. Die Täter empfinden eine Befriedigung, wenn sie als engagiert oder heldenhaft wahrgenommen werden, auch wenn dabei Patienten sterben könnten. Dann das übersteigerte Macht- und Kontrollbedürfnis. Also in der Pflege gibt es eben eine hierarchische Struktur, in der Ärzte oft mehr Einfluss haben. Und manche Pflegekräfte empfinden das als Ohnmacht und versuchen, durch extreme Maßnahmen die Kontrolle über Leben und Tod zu erlangen. Dieses Gefühl von...
Diese Denkweise ist für mich so verdreht.
Irre.
Ja.
Und diese Tatsache, über das Leben anderer zu entscheiden, gibt ihnen ein Gefühl der Allmacht. Und in manchen Fällen spielt auch eine sadistische Komponente eine Rolle. Dann das fehlgeleitete Helfersyndrom. Manche Pflegekräfte haben ein starkes Bedürfnis zu helfen, das sich jedoch pathologisch entwickelt. Sie glauben, dass sie erst dann als gute Pflegekräfte anerkannt werden, wenn sie dramatische Rettungssituationen schaffen. Dies kann ebenfalls mit mangelndem Selbstbewusstsein oder einem inneren Zwang zusammenhängen, sich als unverzichtbar zu beweisen. Was auch irre ist, also die schätzen sich selbst so ein, dass das tägliche Tagesgeschäft, was sie machen, nicht genug ist. Und nur wenn absolut dramatische Situationen entstehen, dann werden sie erst anerkannt.
Ja.
Die letzte Variante sind psychische Erkrankungen und Traumata, dass einige Täter halt einfach selbst dramatische Erfahrungen gemacht haben, die ihr Verhalten beeinflusst. Sie können unter posttraumatischen Belastungsstörungen, schweren Persönlichkeitsstörungen oder Depressionen leiden. In seltenen Fällen gibt es sogar eine Verbindung zu dissoziativen Zuständen oder Wahnvorstellungen. Also ist jetzt mal so der psychologische Hintergrund, was da alles so auftreten kann. Dann kommen wir nochmal zu unserer Heldin, der Pernille Kurzmann. Seit der Aufdeckung der Morde von Christina Eistrup-Hansen und ihrer Aussage gegen sie hat Pernille ein relativ zurückgezogenes Leben geführt. Und vor dem Abspann der letzten Folge von der Netflix-Serie The Nurse erscheint folgender Text. Alle Krankenschwestern der Notaufnahme aus jener Zeit haben inzwischen andere Arbeitsstellen gefunden. Bis auf eine. Pernille Kurzmann arbeitet noch immer als Krankenschwester im Krankenhaus von Nykoping-Falster. Heute jedoch trägt sie den Namen Pernille Kurzmann-Lunden. Der Arzt, der damals den Rücken gestärkt hat.
Oh.
Ja, die beiden haben geheiratet.
Süß.
Ja, und das ist der Fall der tödlichen Krankenschwester.
Ja. Krass.
Sagst du dazu, kannst du da...
Relaten. Also so manchmal im Nachhinein... Nein, Spaß. nein. Einfach nein.
Einfach nein.
Ich bin nur froh, dass das wirklich Einzelfälle sind.
Wäre auch schlimm, wenn das die Tagesordnung wäre.
Weil manchmal denke ich mir schon, wenn ich dann so solche Sachen höre, eigentlich müssten alle Menschen, die in solchen Berufen arbeiten, irgendwelche psychologischen Tests unterzogen werden. Aber das ist ja auch realitätsfern. Außerdem ist es dann wirklich so aussagekräftig, kann man dann wirklich einschätzen. Also
die Christina wurde ja zu Anfang von ihren Kollegen ja wirklich gelobt und gepriesen. Also
es ist halt fatal, wenn jemand mit solchen Persönlichkeitsmerkmalen oder psychischen Erkrankungen in so einem Beruf arbeitet. Muss nicht sein, aber wie man sieht, kann es sich halt wirklich entwickeln.
Was wäre denn ein besserer Beruf gewesen für die Christina?
Bei der Post? Ja, okay. Ja, nicht? So, dann hätte sie vielleicht
Paketzustellung.
Ja. Dann wäre sie die schnellste Paketzustellerin weit und breit gewesen und jeder hätte sie dafür gelobt, was für, ja, wie gut sie das macht.
Ja, wäre doch sie dann eventuell auf die Idee gekommen, irgendwie Briefbomben zu bauen.
Warum?
Naja, die stellt die dann vor die Tür und dann versucht sie noch die Leute zu retten, wenn das Ganze hochgegangen ist.
Ja, okay, lassen wir das.
Ja.
Und wenn ihr mehr von uns hören und sehen wollt, dann bitte folgt uns überall dort, wo es Podcasts gibt oder auch auf Instagram und TikTok. Wir sind auch auf YouTube, wenn ihr uns lieber ansehen wollt. Wir haben noch ein großes Shoutout an Magdalena, die uns das Intro eingesungen hat. Und auch vielen Dank an die Sarah für unser Logo.
Danke.
Und Vivi für unsere Website. Und damit war's das diese Woche. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Kill around.